Das ist der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Hier gibt es Orientierung auf die Ohren mit Thomas Belker.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Thomas Belker. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört zu unserem Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Und bei mir ist, wie immer am Anfang, Birgit Eschbach. Hallo, liebe Birgit.
Hallo, lieber Thomas, grüß dich.
Na, heute haben wir was Besonderes vor. Sagen wir das immer?
Das sagen wir fast immer, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber man muss auch mal sagen, es sind tolle Gäste. Von dem her haben wir mit jedem Gast was Besonderes vor. Und es ist immer schön, auch diese unterschiedlichen Personen wirklich mal tief und ausführlich kennenzulernen und hinzuhören. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge schon einen tollen Gast hatten, wird es jetzt heute wieder absolut hörenswert für deine Hörer.
Ja, das fängt mit unserem Gast ganz toll an. Er ist nämlich bei der Berufsfeuerwehr über ganz viele Jahre gewesen und kann uns da richtig was über Führung erzählen. Also ich war faszinierend. So hatte ich das bislang nicht wahrgenommen. Ich komme ja aus dem Unternehmensumfeld und bewundere, wie ganz viele Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, natürlich die Feuerwehr und finde es ganz toll, was die machen. Hier kriegen wir Insights und wir hören tatsächlich, wie Führung funktioniert und funktionieren kann. Ja, und dann gibt es auch eine Downside, ohne dass wir die Spannung rausnehmen. Aber was passiert, wenn Führung einfach zu sehr belastet, wenn man da so reinschlittert? Wenn man nicht merkt, dass es immer mehr wird und dass einem, ja, dass ich aus der Hand gleitet, so kann man es vielleicht sagen. Ja, also das wird spannend.
Das wird spannend, Thomas. Und wo du das jetzt gerade sagst, wo das so nach und nach passiert, ja, dass man es selber nicht merkt. Ich muss da immer, ich fange heute nicht mit Marathon an, aber ich denke mir, das ist ja auch so ein Muskel. Man wird belastbarer. Du machst immer ein bisschen mehr und dein Körper gewöhnt sich daran und denkt sich, ja, das ist so ein Training und jetzt arbeite ich nochmal eine halbe Stunde mehr und dann bin ich bei 60 Wochenstunden, dann bin ich bei 70 Wochenstunden, dann bin ich bei 80 Wochenstunden und ich habe mich daran gewöhnt, weil ich es trainiert habe. Ich finde das ein ganz spannendes Phänomen, dass so viele Menschen ja auch sagen, ich kann was und ich mache das gerne und sagen, es ist positiver Stress und der Körper doch irgendwann sagt, nee, Moment mal, das hast du nicht zu entscheiden.
Ja, ich kenne das aus eigenem Erleben, dass ich dann zum Teil auch stolz drauf war, 70 Stunden zu arbeiten, was immer das heißt, wie viel man dann konzentriert sein kann. Aber tatsächlich 70 Stunden voll fokussiert zu sein mit mehr oder minder starker Leistungsfähigkeit und sich dann dessen bewusst zu werden, dass es einfach auf Dauer zu viel ist. Ich weiß gar nicht, ob man das alleine schafft. Also ich habe immer Glück gehabt, dass Familie, Freunde mich dann irgendwann zurückgeholt haben hier aus diesem Wahnsinn und mit mir auch in sehr deutliche, ich würde sagen harte, fast unfreundliche Gespräche gegangen sind. Spinnst du denn jetzt völlig, ja? Du bist nicht mehr der du mal warst. Das sind dann so Dinge. Und auch das kann man nur wahrnehmen, noch in einem gewissen Moment. Ja, also man kann zum Laufen kommen. Beim Laufen ist es so, wenn man sich wirklich überanstrengt bei langen Strecken, dass es einen Moment gibt oder Momente gibt, wo man seine Körperfunktion schon noch sich deren bewusst ist und dann kann man langsam werden, eine Pause machen, aufhören und wenn man diesen Moment überschreitet, dann ist man einfach so in Trance und das ist im Arbeitsleben auch. Du bist in Trance, du bist dann nicht mehr ganz da und dann ist es schwer, es zu merken. Naja, wir hören da eine Menge gleich und vor allen Dingen auch, was sind die Schritte, die einen da rein begleiten und was sind die Schritte, die einen da raus begleiten?
Thomas, und vor allem hören wir jetzt aber auch erstmal, ich fand das ganz toll, wir hören erstmal von der Feuerwehr lernen und das eint ja gerade so ein paar Folgen von dir, ja, von der Politik, vom Sport. Jetzt geht es erstmal am Anfang des Podcasts, am Anfang des Gesprächs mit deinem Gast, geht es wirklich darum, was kann ich davon lernen, dass ich bei der Feuerwehr gearbeitet habe, ehrenamtlich tätig gewesen bin. Und ich musste daran denken, ich komme auch aus dem Unternehmerhaushalt und mein Vater, ja, früher gab es noch diese Zeugnisse, in denen drin stand Hobbys, ja. Und dann hat er immer gesagt, also wenn jemand bei der Feuerwehr arbeitet, der kann bei mir sofort anfangen zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch in diesen One-Click-Bewerbungen bei Stepstone und so da irgendwo hinterlegt ist. Aber nach dem Gespräch, was du mit Christian geführt hast, nach diesem, ich sag jetzt mal, ersten Drittel eures Gespräches, habe ich nur gedacht, ja, ich würde sie alle nehmen, können alle bei mir anfangen.
Also, dann freuen wir uns auf Christian Ebner und hier kommt er für uns.
Let's go!
Herzlich willkommen, Christian.
Na, hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir im Gespräch sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, danke. Wir sind sehr gespannt, denn wir wissen ja noch gar nicht so viel von dir und das möchten wir ändern. Sag mal, wenn ich jetzt die Tage vor die Tür gehe, da wird mir was bewusst, nämlich der Sommer ist vorbei. Macht das was mit dir, dass der Sommer vorbei ist? Bist du so ein Jahreszeitenmensch?
Überhaupt nicht, gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin jeden Tag draußen tatsächlich. Ich brauche das als Ausgleich für meinen Beruf, für meinen Job, fürs Coaching und Consulting. Und ich bin tatsächlich jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs oder ich laufe meine üblichen Laufstrecken. Deswegen, das macht mir überhaupt nichts aus. Gar nichts.
Da sind wir schon unterschiedlich. Also mir macht es eine Menge aus, aber wir wollten ja wissen, wie es dir damit geht. Ja, unser Thema ist Führung und Verantwortung. Und ich bemühe mich in den Podcast immer unterschiedliche Bereiche zu beleuchten. Wie funktioniert Führung da? Aber auch, was stecken für Menschen hinter bestimmten Aufgaben? Und ich falle mal mit der Tür ins Haus. Du warst lange 17 Jahre bei der Berufsfeuerwehr. Und natürlich habe ich mir angeschaut, wie ist denn das Ansehen des Feuerwehrberufes in der Bevölkerung? Und die Umfragen sind immer mit demselben Ergebnis. An welcher Stelle stehen die Feuerwehrmenschen?
Ja, die stehen tatsächlich immer auf Platz 1 der Umfrage, ja.
Und hast du eine Ahnung, wie viel Prozent der Bevölkerung also Feuerwehr an Nummer 1 setzen als Berufsbild, als Anerkennungsvorbildfunktion?
Ich glaube, meine Statistik gesehen zu haben, die lag bei ungefähr, ich glaube, bei über 90% der Bevölkerung.
Also die neueste Studie jetzt von Juli diesen Jahres sagt 94%.
94,
das ist der Hammer. Mhm. 94%. Mhm. Also, da hast du schon mal das Richtige ausgesucht, was Anerkennung angeht. Kinder möchten ja oft Feuerwehrmann, sagen wir meistens, Feuerwehrmann und Frau werden. Was fällt dir spontan dazu ein? Kinder möchten Feuerwehrmann, Frau werden, weil?
Weil, da kann ich sehr gerne aus meinem eigenen Leben berichten, Thomas. Ich war selber Kind tatsächlich, erstaunlicherweise. Und ich war damals so 6 oder 7 Jahre alt und habe mit meiner Mama einen Spaziergang gemacht. Und wir sind an einem brennenden Gebäude vorbeigelaufen. Wow. Und ich konnte dann als Kind beobachten, wie schnell sich dieses Feuer ausgebreitet hat, wie viel Stress und auch wie viel Chaos in diesem Moment an dieser Einsatzstelle war. Und dann kam plötzlich diese Feuerwehr um die Ecke gefahren und dann ist mir eine Person aufgefallen, die im Endeffekt, heute weiß ich, das war der Einsatzleiter, die dann im Endeffekt diese Situation sehr schnell unter Kontrolle bekommen hat und auch dieses Chaos aufgelöst hat. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dann zu meiner Mama gesagt habe, ich möchte Feuerwehrmann werden. Das ist meine Geschichte dazu.
Wow. Also, das ist beeindruckend. Was hast du denn dann gemacht? Also, du warst 6 oder 7 und dann bist du ja tatsächlich bei der Feuerwehr gelandet. Wie hat sich das abgespielt? Du hast Abitur gemacht. Wusstest du da auch immer noch, ich gehe zur Feuerwehr?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte das Glück, ich konnte zuerst mal Feuerwehrluft schnappen in der Jugendfeuerwehr. Da wird man schon ja sehr stark mit den Aufgaben der Feuerwehr konfrontiert, worum es eigentlich geht. Und dann war ich auch eine Zeit lang in der Freiwilligen Feuerwehr, habe da auch aktive Einsätze gefahren. Und das war für mich immer so ein schönes Ausprobieren. Ist es denn wirklich das, was du später machen möchtest? Heute weiß ich, dass die Aufgaben einer Berufsfeuerwehr nicht vergleichbar sind mit einer freiwilligen Feuerwehr. Nicht, was das Einsatzgeschehen angeht, sondern das Ganze drumherum. Also eine Feuerwehr muss natürlich organisiert sein und gut aufgestellt sein, dass sie dann im Einsatzfall oder wenn man größer denkt, im Katastrophenfall, dann auch effizient agieren kann.
Und bei der freiwilligen Feuerwehr warst du ungefähr ab welchem Alter?
Du hast die Möglichkeit, ab dem 16. Lebensjahr in die aktive Feuerwehr einzutreten. Dann darfst du nur bestimmte Tätigkeiten ausführen. Und sobald du volljährig bist, dann darfst du praktisch, wenn du die entsprechenden Qualifikationen hast, dann auch alles an der Einsatzstelle durchführen, was in dem Moment halt dein Wissen hergibt.
Jetzt stelle ich mir das aufregend vor, denn Feuerwehr wird erstmal gerufen und du weißt ja nicht ganz genau, was da auf dich wartet. Was waren denn so besondere Erlebnisse gerade im jungen Alter, die dir noch so im Bewusstsein sind?
Da kommt mir sofort die Flüchtlingsunterbringung in den Sinn. Mhm. Ich hatte damals die Aufgabe, für 400 Flüchtlinge waren das, Unterkünfte zu errichten. Und ich hatte 48 Stunden Zeit dafür. Und ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Das ist auch eine Aufgabe, die nicht so ganz klassisch ist. Feuerwehr verbindet man ja eher mit technischer Hilfeleistung, mit Brandbekämpfung,
genau,
mit Gefahrstoffeinsätzen. Und dann hatte ich also diese Aufgabe und 48 Stunden Zeit. Und trotzdem war es für mich klar, dass wir das hinbekommen als, und jetzt kommt aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Begriff, als Team. Also ich habe damals mit über 100 Einsatzkräften zusammengearbeitet und große Aufgaben kann man natürlich im Team besser lösen, als wenn man versucht, sie alleine zu lösen.
Und ich frage nochmal nach, wie alt warst du da?
Die Flüchtlingsunterbringung war 2015, wenn ich mich jetzt recht erinnere, also vor 9 Jahren.
Okay, also erwachsen.
Ja, schon erwachsen. Ja, also durch, okay, das Studium alleine schon und durch die Ausbildung zum Einsatzleiter im höheren feuerwehrtechnischen Dienst geht das gar nicht anders. Da ist man dann im Erwachsenenalter.
Okay. Ja, ich hatte dich unterbrochen. Also 100 Mitarbeitende, Team war dir wichtig, sagst du, und 48 Stunden. Und trotzdem hast du nicht daran gezweifelt, weil?
Weil wir als Einsatzleiter trainiert wurden, einen ganz bestimmten Führungsvorgang abzuarbeiten. Und dieser Führungsvorgang, der wird so intensiv trainiert, dass eben Einsatzkräfte, also die Einsatzleiter, diesen praktisch in jeder Situation abrufen können. Wir werden also geschult darin, unsere Gedanken zu strukturieren, um dann zur bestmöglichsten Entscheidung zu kommen. Und das gibt einem unglaubliche Sicherheit in jeder Situation, weil ich dieses Muster, wenn ich das durchlaufe, komme ich zwangsläufig zur besten Entscheidung.
Na, das stelle ich mir jetzt so wie so ein Wimmelbild vor. 100 Menschen, die unter zeitlichem Hochdruck ja bestimmte Handgriffe quasi gleichzeitig parallel machen müssen. Du hast das noch nie gemacht. Also dein Selbstbewusstsein in den Prozess, in Ehren. Aber wie erreicht man die Leute da? Wie kriegt man die wirklich in diese koordinierte Zusammenarbeit?
Das ist tatsächlich bei der Feuerwehr relativ einfach, weil jeder, der in eine Führungsposition geht, in der Feuerwehr, bekommt eine intensive Vorbereitung auf diese Aufgabe. Und das unterscheidet Feuerwehr auch ein Stück weit von Unternehmen. Also es gibt ja eigentlich keine Ausbildung für Führungskräfte in Deutschland. Es gibt keinen anerkannten Lehrberuf Führungskraft. Und häufig ist es so, dass Menschen, weil sie in ihrer Fachlichkeit sehr gut sind, dann in Führungspositionen kommen und in diesen Führungspositionen auf einmal ganz andere Kompetenzen erforderlich sind und streng genommen diese Führungskräfte nicht auf ihre Führungsrolle vorbereitet wurden. Und das ist bei der Feuerwehr anders. Das heißt, jeder, der Führungskraft werden möchte, also es gibt verschiedene Stufen in der Feuerwehr. Die unterste Stufe ist der Truppführer, dann kommt der Gruppenführer, dann kommt der Zugführer, dann kommt der Verbandsführer und dann kommt der Einsatzleiter. Und jeder wird für seine spezifische Rolle im Vorfeld intensiv vorbereitet, in der Theorie, aber auch in der Praxis. Und das Ganze wird dann letztendlich auch an den Landesfeuerwehrschulen abgenommen. Das heißt, es findet eine Prüfung statt. Es wird geguckt, ob diese Personen wirklich in der Lage sind, solche Einsätze abzuarbeiten. Das heißt, ich habe es als Einsatzleiter mit Menschen zu tun, die auf ihre Rolle vorbereitet wurden und die dann auch noch die gleiche Sprache sprechen wie ich. Und das ist ein großer Unterschied.
Das heißt, wir hätten sozusagen den Stein der Weisen für Führungskräfteausbildung schon in Deutschland seit langem etabliert und könnten, die Frage von mir jetzt, und könnten das, was die Führungskraftseite bei der Feuerwehrausbildung ausmacht, auch inhaltlich in Unternehmen überführen?
Aus meiner Sicht ganz klares Ja, natürlich. Also aus meiner Tätigkeit als Unternehmercoach kann ich natürlich jetzt aus der Praxis berichten, dass ich oftmals mit Menschen zu tun habe, die eben nicht auf diese Unternehmerrolle vorbereitet wurden. Ein einfaches Beispiel, ich hatte einen Kunden, der war Diplom-Ingenieur und der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Herr Ebner, ich bin Ingenieur und habe unglaublich Spaß daran, bestimmte Dinge zu entwickeln und ich habe jetzt hier etwas entwickelt, was für den Markt interessant ist und jetzt habe ich auf einmal Mitarbeiter eingestellt, ich wachse, ich muss irgendwie Akquise machen, ich habe Konflikte im Team, mein Unternehmen wächst schneller als die Prozesse und letztendlich ist er in Anführungsstrichen nur Ingenieur und hat sich praktisch auf die Führungsrolle nicht vorbereitet. Er ist in diese Rolle praktisch peu à peu ja gegangen und ist dann mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen ja letztendlich, so gut es eben geht, mit den Situationen umgegangen, die ihm dann im Alltag begegnet sind. Und das ist natürlich ein Stück weit gefährlich, wenn ich diesen Weg gehe, weil ich unter Umständen nicht das Wissen und das Bewusstsein habe, in bestimmten Situationen angemessen zu reagieren.
Ja, und das ist ja, ich glaube, die gelebte Praxis, dass wir in den Unternehmen Führungskräfte gar nicht oder nur wenig auf die jeweilige Führungstätigkeit vorbereiten. Und insofern wird es ja schon super spannend sein, das Know-how, was du oder die Feuerwehr in sich hat, Führungskräfteausbildung, auch den Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
Das sehe ich genauso wie du. Bei der Feuerwehr ist es so, dass Führungskräfte sich auf bestimmte Situationen vorbereiten. Und zwar machen wir das so, indem wir uns eine Situation ausdenken. Wir nennen das Ganze Planspiel. Das heißt, es gibt einen Planspielleiter, der auf einer Miniaturstadt, auf einer Modellplatte sozusagen, ein Szenario vorbereitet. Das kann man sich so vorstellen, dass da einfach Autobahnen, Bahnhöfe, Häfen, Flughäfen, Hochhäuser, Industriegürtel auf dieser Planspielplatte zu sehen sind.
Und dieser Planspiel. Wow, wie cool ist das denn? Wie cool ist das cool denn? Ich möchte mitspielen.
Wenn du möchtest, lade ich dich gerne mal dazu ein. Das ist wirklich ein kleines Erlebnis.
Absolut.
Und das Spannende daran ist, dass der Einsatzleiter, der vor der Tür steht, nicht weiß, was ihn erwartet. Das ist tatsächlich wie im wahren Leben auch. Es kommt eine Alarmierung und dann muss ich reagieren. Und das simulieren wir an dieser Planspielplatte. Da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade dann auch in Abhängigkeit der Führungsstufe, die trainiert wird. Und dann werden Szenarien dargestellt, wie zum Beispiel ein brennender LKW mitten in der Stadt oder ein Hochhaus, das in der fünften Etage im Vollbrand steht und es sind Menschenleben in Gefahr. Oder du hast ein Flugzeug, das abgestürzt ist in der Nähe einer Autobahn. Und dann wird der Einsatzleiter hereingerufen, wird ganz kurz in die Lage eingewiesen. Das sind meistens sehr wenige Informationen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass wir auch da die Realität möglichst ja realitätsnah darstellen möchten. Und er dann im Endeffekt diesen Führungsvorgang, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass er diesen dann für sich nochmal trainieren kann.
Dann schauen wir nochmal zurück auf deine Ausbildung. Du bist ja dann nicht irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr in irgendeiner Funktion geblieben, sondern du hast ja sehr viel Verantwortung bekommen. Voraussetzung dazu war ja wahrscheinlich, dass du Diplom-Ingenieur bist. Also du hast ja an der Uni Wuppertal Diplom-Studiengang Ingenieurwesen gemacht, Sicherheitstechnik, Brandschutz und Explosionsschutz. Ne? Mhm. Und du hast dann nochmal ein Studium in Magdeburg einen Master draufgelegt. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was, das ist ja hoher Aufwand, was du da erstmal an Theoriewissen auch dir angeeignet hast, um die Aufgaben, die wir gleich noch mal anschauen, auch machen zu können.
Ja, also in Wuppertal, das Studium Sicherheitstechnik mit dem Schwerpunkt Brand- und Explosionsschutz, hatte natürlich den Fokus, mir das notwendige Wissen zu vermitteln, wie zum Beispiel der vorbeugende Brandschutz, der bauliche Brandschutz, der technische Brandschutz in Deutschland funktioniert. Dieses Wissen hilft ungemein dem Einsatzleiter, wenn er ja weiß, wie eben die Technik in so einem Gebäude funktioniert, wie organisatorisch Brandschutz sichergestellt werden kann in bestimmten Gebäuden, weil er das in seine Entscheidungsprozesse praktisch dann mit integrieren kann, dieses Wissen. Und die zweite Uni, die hat mir dann das Wissen vermittelt, wobei ich sagen muss, das Studium habe ich dann nicht abgeschlossen, weil ich parallel auf eine Ausbildungsstellensuche war für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst. Das war zum damaligen Zeitpunkt nicht ganz so einfach. Und während des Studiums hat man mir eine Stelle angeboten und es war mir nicht möglich, das Studium dann parallel fertig zu machen. Deswegen habe ich das dann abgebrochen. Und das zweite Studium in Magdeburg, das war eben auch so ein bisschen die Überbrückung für mich, um nicht in so einen Leerlauf zu kommen in meinem Lebenslauf. Und hat mir dann aber auch nochmal geholfen im Sinne von Logistik und Menschenführung.
Und du warst dann 17 Jahre lang bei der Stadt Wolfsburg im Feuerwehrdienst oder teilt sich das nochmal auf?
Nein, tatsächlich war ich bei der Stadt Wolfsburg und bin dann auch nach der Ausbildung direkt in die höchste Führungsstufe eingestiegen. Das heißt, gesamtverantwortlicher Einsatzleiter, so könnte man das nennen.
Für alles, was an Sondersituationen, an Großschadenssituationen im Umfeld der Stadt passiert ist?
Ganz genau. Jetzt muss man wissen, die Feuerwehr ist so strukturiert, dass sie eben verschiedene Führungsebenen hat. Und wir haben zum Beispiel die Ebene des Zugführers. Und diese Ebene, die fährt die Masse der Einsätze. Das sind so diese Einsätze, Verkehrsunfälle auf der Autobahn, Wohnungsbrand, solche Geschichten. Und wenn es größer wird, dann gibt es die sogenannte Verbandsführerebene. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn mehrere Züge zusammenarbeiten. Also jeder Zug hat einen Zugführer, arbeiten mehrere Züge zusammen, braucht es einen übergeordneten Einsatzleiter, das ist der Verbandsführer. Und wenn mehrere Verbände im Einsatz sind oder wenn es außergewöhnliche Lagen sind oder der Verbandsführer sagt, ich hätte gerne eine zweite Meinung an der Einsatzstelle, dann wird der ranghöchste Einsatzleiter alarmiert. Das bedeutet, das sind relativ wenig Einsätze. Und daher ist es zwingend erforderlich, dass sich eben genau auch diese Führungsebene regelmäßig darin trainiert, für solche Situationen vorbereitet zu sein. Mhm. Damit du mal eine Vorstellung bekommst, also das schwankt immer so ein bisschen. Ich hatte Jahre, da wurde ich 3-mal im Monat alarmiert und dann hatte ich Jahre, da wurde ich 2-mal im Jahr alarmiert.
Dafür allerdings kannst du eine Situation schildern, in einer besonders komplexen Situation?
Ja, natürlich gibt's dann sehr komplexe Situationen und als Einsatzleiter lernt man, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt Situationen an der Einsatzstelle, um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Du fährst mit dem Auto vor, du siehst ein Gebäude, das fast schon in voller Ausdehnung brennt und du hast auf der Anfahrt über den Funk schon mitgekriegt, es sind noch 2 Personen im Gebäude. Und du schaust dir dieses Gebäude an und mit dem Erfahrungsschatz, das du hast, siehst du, wenn du nicht innerhalb der nächsten 40 Sekunden an einer gewissen Stelle Wasser zur Verfügung hast, wird dir das Feuer zum Beispiel auf das Nachbargebäude überspringen. Und dann hast du 2 Gebäude, um die du dich kümmern musst. Mhm. Und daher ist es extrem wichtig, dass Einsatzleiter schnelle Entscheidungen treffen. Und das Schwierige dabei und die Herausforderung dabei ist, dass man diese Entscheidung treffen muss, man aber nicht alle Informationen hat. Man fühlt sich natürlich am wohlsten, wenn ich mich jetzt eine halbe Stunde hinsetzen könnte und fragen könnte, was brennt denn jetzt genau und wo brennt es denn und wie viel Rauch haben wir denn im Gebäude und weiß jemand, wo diese Menschen im Gebäude sind und weitere Dinge, so dass ich möglichst einen vollständigen Überblick habe. Aber das funktioniert nicht bei der Feuerwehr. Und daher braucht es den Mut, Entscheidungen zu treffen bei unvollständiger Informationslage. Das heißt, der Einsatzleiter gibt einen Einsatzbefehl an die Führungskräfte. Und sobald er diesen Einsatzbefehl gegeben hat, geht er sofort in eine Kontrollschleife. Das heißt, er versucht sofort zu erfassen, sind diese Maßnahmen wirksam, die ich jetzt praktisch als Befehl rausgegeben habe? Und wenn nicht, was muss ich tun, damit ich das Einsatzziel, und das höchste Einsatzziel ist immer Menschenleben zu retten, dass ich dieses Einsatzziel erreiche? Das heißt, der Einsatzleiter ist in einem permanenten Denkprozess, die ganze Zeit. Und es gibt eine Feuerwehrdienstvorschrift, das ist die Feuerwehrdienstvorschrift 100. Da ist alles geregelt. Also da ist sogar, wer möchte, kann das auch gerne im Internet mal googeln. Wenn man Feuerwehrdienstvorschrift 100 eintippt, dann findet man mehrere Papiere davon, weil das in den Bundesländern einzeln geregelt ist. Und da kann man nachlesen, wie funktioniert eigentlich so ein Einsatzleiter. Und er hat sich auch an diese Feuerwehrdienstvorschrift zu halten. Das ist eine Vorgabe. Das heißt, ich kann mir nicht aussuchen, wie ich führe, sondern ich habe nach diesen Prinzipien, die dort beschrieben sind, jetzt sind wir eigentlich, Thomas, bei dem Thema Führungsprinzipien, jetzt habe ich genau danach zu arbeiten. Wenn ich das nicht tue und es versterben Menschen an der Einsatzstelle und ich stehe vor dem Richter, dann hätte ich sehr wahrscheinlich ein Problem zu erklären, warum ich von diesen Vorgaben abgewichen bin, weil diese Vorgaben sich einfach über Jahrzehnte hinweg bewährt haben. Und jetzt kommen wir an einen ganz spannenden Punkt. Führung muss nicht immer wieder neu erfunden werden. Und das gilt aus meiner Sicht auch für das Unternehmersein. Man muss Führung nicht immer wieder neu erfinden, sondern es gibt Methoden und Hilfsmittel, die Führung einfacher machen. Nicht einfach machen, aber einfacher machen. Und wenn ich diese Führungshilfsmittel kenne, dann schaffe ich es eben auch, durch meinen Führungsalltag zu kommen, der mich eben nicht so sehr belastet und der mich dann hoffentlich auch nicht in die Krankheit führt.
Also Führungshilfsmittel, das klingt natürlich spannend und sicherlich auch nochmal ein Blick wert in die Feuerwehrdienstvorschrift 100 für jeden von uns. Kann man ja nachschauen, sagst du. Dennoch hast du natürlich den Druck der Verantwortung für Menschenleben und für ja anderes, was damit sonst zusammenhängt, aber das höchste Gut ist das Menschenleben. Diesen Druck der Verantwortung, den nimmt dir dann trotzdem keine Vorschrift, oder?
Das ist richtig. Und aus meiner Sicht gehen zu viele Führungskräfte zu unreflektierten Führungspositionen. Wenn ich Einsatzleiter einer Feuerwehr werden will, dann hängt diese Entscheidung oder hängt meine Kompetenz tatsächlich am Überleben anderer Menschen. Und wenn ich manchmal mit meinen Klienten spreche, die zum Teil 10 Jahre und länger in Führungspositionen sind, und ich dann die Frage stelle, wie sind sie denn auf ihre Führungsrolle vorbereitet worden, dann höre ich sehr, sehr häufig die Antwort, gar nicht. Also selbst wenn ich 10 Jahre im Job bin, bereite ich mich nicht auf die Führungsrolle vor, weil der Alltag so vollgepackt ist mit dem täglichen Doing, dass ich mir die Zeit nicht dafür nehme, dass ich diese Priorität mir selbst nicht setze, mich selbst für diese Rolle fit zu machen. Und das ist, denke ich, das größte Problem. Ich bin da auch selbst ein gutes Beispiel. Du weißt das, Thomas, ich habe auch eine Phase in meinem Leben hinter mir, in der ich schwer krank war.
Ja, die machen wir jetzt sofort. Ich wollte einmal noch, lass uns bitte einmal noch kurz auf das Thema Führungsverantwortung kommen und dann, was Führungsverantwortung oder Stress mit einem macht. Weil das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, ist ja ein ganz wichtiges Thema für jede Führungskraft und für jedes Unternehmen und die Führungskultur. Wir Führungskräfte, ich schließe mich einfach mit ein, machen uns häufig zu wenig Gedanken, so wie du es sagst, weil das Tagesgeschäft, Managementaufgaben im Vordergrund stehen und für Führungsaufgaben vermeintlich wenig Platz und Zeit ist. Und wir sind zumindest ja auch wohl für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Rahmenbedingungen fürs Wohlbefinden und auch in einem hohen Maße dadurch mit für das Gesundbleiben der Mitarbeiter verantwortlich als Führungskräfte. Und das bezieht sich natürlich auf das Gesundbleiben durch unnötigen Stress, unnötigen Druck, durch Überstunden, also durch die Situationen, die wir ja aus dem Tagesgeschäft gut kennen. Und dieser Verantwortung gerecht zu werden, dafür braucht es natürlich ständiges Training, Reflexion, Austausch. Also da ist mehr zu tun in den Unternehmen, als wir heute tun. Und das hast du mit anderen Worten ja auch gesagt und hast uns dankenswerterweise Beispiele aus deinem Berufsfeld gegeben. Jetzt gibt es zwei Dinge, die mich in meinem Unternehmensberufsleben immer wieder an das Thema Feuerwehr erinnert haben. Auf der einen Seite wird gesagt, das wollte ich bei dir jetzt mal nachfragen, wenn die ersten Kräfte der Feuerwehr an einem Einsatzstelle eintreffen, dann ist der Ranghöchste von denen, die dort eintreffen, derjenige, der die Entscheidung trifft. Wenn dann einige Zeit später weitere Feuerwehrleute kommen und da ist noch ein Rang höherer, hat es sich aber demjenigen erstmal unterzuordnen, der als Ranghöchster als Erster an der Unfallstelle war oder an der Einsatzstelle war. Ist das so oder übernimmt dann der Nächsthöhere doch das Kommando?
Das ist auch in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 klar geregelt. Die Feuerwehrdienstvorschrift 100 regelt, wie Führungskräfte miteinander kommunizieren.
Okay.
Und in dem Fall ist es so, dass ganz klar der Satz ausgesprochen wird, ich übernehme jetzt die Einsatzleitung.
Okay.
Und in dem Moment geht die Verantwortung, die Gesamtverantwortung, auf denjenigen über, der diesen Satz gesprochen hat. Wenn du große Schadenslagen hast, die mit einem Stab abgearbeitet werden müssen, also mit einem Führungsstab, dann wird das sogar dokumentiert, zu welchem Zeitpunkt welche Verantwortung welche Person hatte, weil diese Person für alle Entscheidungen die Verantwortung trägt. Ich würde aber gerne, Thomas, weil du vorhin etwas gesagt hast, was mir sehr am Herzen liegt. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Du hast vorhin gesagt, wir tragen ja die Verantwortung auch für die Gesundheit der Mitarbeitenden und natürlich auch die Gesundheit für unsere eigene Person. Da sprichst du eigentlich so diese drei großen Verantwortungsklassiker an, nämlich die Verantwortung gegenüber den Unternehmenszielen. Führungskräfte müssen ja bestimmte Ziele erreichen. Die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und die Verantwortung gegenüber sich selbst. Und ich würde das gerne nochmal erweitern wollen, weil aus meiner Sicht gibt es noch mehr Verantwortung, die wir als Führungskräfte tragen. Und zwar, wenn wir mal unser Leben betrachten, dann können wir unser Leben in verschiedene Lebensbereiche einteilen. Und ich habe so für mich 7 Lebensbereiche definiert. Das ist der Bereich 1, Persönlichkeit und Lernen. Der Bereich 2, Freude und Emotion. Bereich 3, Partnerschaft und Familie. Bereich 4, Freunde und Netzwerk. Der Bereich 5, Körper und Gesundheit. Der Bereich 6, Finanzen und Materielles. Und der Bereich 7, Beruf und Karriere. Und die größte Herausforderung, und ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht über Führungskräfte sprechen, sondern ich glaube, die größte Herausforderung im Leben ist es, diese 7 Lebensbereiche in der Balance zu halten. Und eine Voraussetzung, das ist jetzt eine These von mir, da können wir gerne drüber sprechen, Thomas. Ich glaube, dass eine Voraussetzung, um diese Balance halten zu können, Klarheit darüber ist, wie diese Lebensbereiche eigentlich gestaltet werden sollten. Weil wenn ich keine Vorstellung davon habe, über meine Gesundheit, wenn ich keine Vorstellung habe, wie viel will ich denn verdienen? Also muss ich denn wirklich 180.000 Euro im Monat verdienen? Oder reicht es für mein Leben, so wie ich mir das vorstelle, wenn ich 60.000 Euro im Jahr verdiene? Also wenn man diese Klarheit nicht hat, dann habe ich manchmal das Gefühl, dann treibt man wie so ein Schiff auf dem Meer und man lässt sich beeinflussen vom Wind und von den Gezeiten und man treibt irgendwo hin. Und daher glaube ich, da würde mich mal deine Meinung interessieren, Thomas, daher glaube ich, dass es ganz entscheidend ist, dass man für diese Lebensbereiche für sich selbst Klarheit hat, weil erst dann bin ich in der Lage, sie bewusst zu gestalten.
Also das teile ich, jetzt versuche ich das nochmal aufzufächern. Du hast eben gesagt 180.000 Euro im Monat, habe ich schon gedacht, lohnt sich bei der Feuerwehr. Aber natürlich, du meintest 180.000 im Monat, hattest du gesagt, du meintest im Jahr. Das eine ist, da bin ich jetzt erstmal hergekommen, die Verantwortung der Führungskraft geht weiter, als man sich häufig bewusst macht, wenn man kranke Mitarbeiter hat, wenn man erschöpfte Mitarbeiter hat und so weiter. Das andere ist, jeder von uns tut natürlich gut daran, möglichst für sich klar zu haben, wie er in den 7 Bereichen, die du aufgezählt hast, seine Wertigkeit setzt und da auch eine Rangordnung hat und auch weiß, wie er damit umgehen möchte zumindest. Das setzt natürlich schon eine erhebliche Reife voraus. Also ich kann für mich sagen, jetzt habe ich es möglicherweise für mich klar, aber in den vielen Jahrzehnten davor habe ich bei manchen dieser 7 Bereiche zu nachlässig gehandelt und mir zu wenig Gedanken gemacht, mit natürlich dann auch unangenehmen Konsequenzen. Also das eine ist die Reife, die man braucht, und deswegen ist ein Gespräch über die Punkte sehr wichtig und häufige Gespräche. Und das andere Thema davon ist eben, was davon wird durch Rahmenbedingungen, die wir als Führungskräfte setzen, direkt berührt. Und da hat man als Führungskraft auch eben eine besondere Verantwortung.
Also ich habe, das war kein Versprecher, Thomas, diese 180.000 Euro im Monat.
Okay.
Ich kann auch gerne noch mal ein Beispiel nennen aus meinem Leben. Ich hatte vor 7 oder 8 Jahren, dicker Daumen, einen Headhunter angerufen und hat mich nach einem 2-stündigen Interview eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch nach Frankfurt am Main. Und wir haben 2 Stunden miteinander geredet und nach den 2 Stunden ist mir dann aufgefallen, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht bei dieser Arbeit. Und das habe ich gefragt. Ich habe gesagt, können Sie mir denn mal sagen, was wäre denn meine Tätigkeit? Und dann wurde mir gesagt, das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Das ist eine Vorgabe von der Geschäftsführung. Sie müssten bitte nach Frankfurt am Main kommen und dann wird man mit Ihnen darüber sprechen. Und ich habe dann damals gesagt, ich werde nicht nach Frankfurt am Main kommen, wenn ich nicht weiß, was die Inhalte dieser Stelle sind. Und er hat versucht, grünes Licht zu bekommen von der Geschäftsführung, mir das sagen zu dürfen. Das hat er nicht bekommen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, darf ich Ihnen mal ein paar Fragen stellen? Und hat er gesagt, das dürfen Sie. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oder ich habe die Fragen gestellt, bin ich denn im Ausland tätig? Ja, das sind Sie. Bin ich denn mehr als 50% meiner Arbeitszeit im Ausland tätig? Ja, das sind Sie. Bin ich mehr als 70% im Ausland tätig? Ja. Sprechen wir über einen internationalen Konzern? Ja. Habe ich eine Sekretärin? Ja. Habe ich 2 Sekretärinnen? Ja. Eine in Deutschland, eine im Ausland wahrscheinlich? Ja. Bin ich im Vorstand tätig? Ja. Und dann habe ich für mich festgestellt, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ich möchte nicht 70% meiner Lebenszeit herumreisen und meine Zeit in anderen Länder verbringen und irgendwelchen Aufgaben hinterherjagen. Und ich habe diesem Headhunter gesagt, dass ich das Angebot ablehne. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Ebner, dann fehlt Ihnen eine entscheidende Information. Sie verdienen 180.000 Euro im Monat, Einstiegsgehalt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das interessiert mich in dem Zusammenhang aber leider nicht, weil mir geht es um die Inhalte. Ich muss doch Freude an dem haben, was ich da tue. Und dann endete das Gespräch sehr unhöflich, weil er ungehalten wurde, dieser Headhunter, und wir haben uns auch nie wieder gesprochen. Und weil ich Klarheit hatte, damals, und jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen zurück in meiner Vita gehen zur Krankheit, die ich damals hatte, aber ich hatte damals genau Klarheit über diese 7 Lebensbereiche und daher fiel es mir sehr, sehr einfach, auch eine sofortige Entscheidung zu treffen, dass dieses Angebot nicht passig ist zu meiner Vorstellung, wie ich mein Leben leben möchte.
Ja, ich habe tief durchgeatmet. Das ist eine spannende, aber eben zum Nachdenken auch harte Geschichte. Man denkt an Geld, man denkt an Situationen und ich nehme es jetzt einfach mal so für mich auf. Gehen wir dann, wie du jetzt vorschlägst, auf das Thema deine Erkrankung ein. Also du hast eine Aufgabe gehabt über viele, viele Jahre, die sehr viel Verantwortung mit sich führt, die auf der anderen Seite die Führungskräfte auf der anderen Seite auch mitnimmt, ja, und auch Tools an die Hand gibt, mit dieser Verantwortung umzugehen. Trotzdem bleibt natürlich die persönliche Verantwortung bestehen. Und wenn ich als Personaler auf deinen Lebenslauf bei LinkedIn schaue, sehe ich, da ist auch nach den 17 Jahren eine Lücke, ja. Und darüber sprechen wir jetzt, oder?
Also es liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, über diese Krankheit zu sprechen, ja. Weil ich ja selber Coach bin, ich nicht der sein möchte, der irgendwie besser weiß, wie es geht oder anderen helfen muss, aus der Situation rauszukommen. So verstehe ich meine Rolle gar nicht. Ich bin tatsächlich Coach geworden, weil ich diesen Prozess der Krankheit hinter mir habe und weil ich damals selbst ein Coaching erhalten habe und dieses Coaching letztendlich mein Leben verändert hat. Was ist passiert? Ich habe ja vorhin davon berichtet, dass Einsatzleiter auf ihre Rolle an der Einsatzstelle vorbereitet werden. Und das wird sehr, sehr intensiv gemacht, 2 Jahre lang. Und was mir aber nicht klar war damals, nach meiner Ausbildung hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt eine Führungskraft. Mit dem Blick und mit dem Wissen heute würde ich sagen, ich war damals ein hervorragend ausgebildeter Einsatzleiter. Aber ich war eigentlich nicht vorbereitet auf die Aufgaben im Büro. Das heißt Kostenoptimierung, Prozessmanagement, Qualitätssicherung, Konfliktmanagement und so weiter. Diese ganzen Themen, die man dann auf einmal hat. Und weil ich dort nicht gut genug aufgestellt war, habe ich die Dinge halt so gemacht, wie ich damals glaubte, ja, sie richtig zu machen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe dann, das war ein schleichender Prozess, den ich leider nicht so wirklich bewusst wahrgenommen habe. Der große Vorteil ist ja, wenn man in einem Unternehmen neu anfängt, man hat einen komplett leeren Terminkalender. Und jetzt habe ich die Chance, diesen Terminkalender zu gestalten. Das Wertvollste, was wir haben, ist die Zeit. Und ich habe dann also angefangen, diesen Terminkalender zu füllen, so wie ich glaubte, wie es richtig war. Und der schleichende Prozess sah dann so aus, dass die Aufgaben immer mehr wurden, was ich dann irgendwie als normal ansah. Die Arbeitstage länger wurden, immer so peu à peu. Das zog sich über mehrere Jahre hin. Die Pausen immer kürzer wurden, die Pausen irgendwann weggefallen sind, die Arbeit sich aufs Wochenende ausgedehnt hat. Und wenn das schleichend passiert, dann nimmt man das nicht so bewusst wahr, dass eben dieses dysfunktionale Verhalten, was ich damals hatte, eben dazu geführt hat, dass ich viele Überstunden gemacht habe. Und jetzt sind wir bei dem Thema Balance bzw. Dysbalance der sieben Lebensbereiche. Wir tendieren leider als Menschen dazu, ich habe da auch mal eine Umfrage gemacht bei Führungskräften, inwieweit der eigene körperliche Gesundheitszustand ein Indikator ist für die eigene Führungskompetenz, also Selbstführungskompetenz. Und das Erstaunliche war, dass 76%, ich habe damals, es waren über 300 Führungskräfte gefragt, 76% von der Führungskräfte haben gesagt, ja, das kann ein Indikator sein. Und was ich nicht wirklich verstanden habe, ist, dass durch diese Dysbalance dann auf einmal die Ernährung schlechter wurde, dass ich weniger Sport gemacht habe, dass ich weniger Energie hatte, auch für die Familie zu Hause. Ich war nicht mehr so die Stütze, die man sein müsste. Und dann ist man auf einmal in diesem Hamsterrad gefangen und man wird getragen von dem Betrieb, von dem Prinzip Hoffnung. Das geht schon irgendwann vorbei. Irgendwann wird das vorbei sein. Und ich habe gelernt und ich lerne das auch immer wieder in den Coachings, dass ein System in den allermeisten Fällen keine Rücksicht nimmt auf solche Situationen. Also mit System meine ich jetzt sämtliche Prozesse im Unternehmen, die Mitarbeitenden, die Führungskräfte und so weiter. Also dieses System nimmt da keine Rücksicht auf dich. Und weil ich eben damals weder die Führungshilfsmittel kannte für solche Situationen und auch nicht das Wissen und Bewusstsein hatte, bin ich dann eben auch schwer krank geworden und hatte 3 Monate Zeit, im Bett darüber nachzudenken, was ist eigentlich passiert. Und dann habe ich mir natürlich eine Frage gestellt, warum ist das denn jetzt passiert? Warum? Und ich habe lange, lange gebraucht, bis ich das für mich beantworten konnte, weil wir können mal ganz kurz auf die 6 Stufen der Selbstverantwortung eingehen. Das Thema ist ja heute Führung und Verantwortung. Und was bei mir passiert ist, und da sind wir bei der Stufe 1 der Selbstverantwortung. Ich kann mal vorwegnehmen, dass es eben diese 6 Stufen gibt. Und in der ersten Stufe ist es so, dass man erstmal das Ganze verdrängt, dass man das gar nicht wahrhaben möchte. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich also erstmal in der Krankheit überhaupt nicht mit der Situation auseinandergesetzt. Ich habe die völlig ignoriert. Ich war einfach nur krank. In der zweiten Stufe der Selbstverantwortung habe ich dann nach Schuldigen gesucht. Also ich habe die Verantwortung abgegeben. Und dann kommen dann natürlich so Ideen wie, ja, andere Führungskräfte sind schuld, der Chef ist schuld, die Mitarbeitenden sind schuld. Das ist so die zweite Stufe der Selbstverantwortung. Die dritte Stufe der Selbstverantwortung ist, man gibt den äußeren Umständen die Schuld. Das heißt, ja, die Organisation kann ja so nicht funktionieren. Wenn man mir so wenig Ressourcen gibt, dann ist ja klar, dass ich krank werde. Und dann kommt die vierte Stufe, wo man dann, oder bei mir war das so, wo ich dann festgestellt habe, okay, es gehören ja immer 2 dazu. Welchen Beitrag hast du denn eigentlich geleistet, um in diese Krankheit zu kommen? Und dann kam die 5. Stufe, wo ich dann festgestellt habe für mich, okay, du musst jetzt irgendwas tun. Und die Stufe 5 ist die erste Stufe, in der man ins Handeln kommt. Also die Stufen 1 bis 4 Da macht man sich im Endeffekt nur Gedanken über das, was war und das, was sein könnte, aber man kommt nicht ins Handeln. Und erst ab der Stufe 5 fängt man an zu handeln. Und dann hat es tatsächlich noch einen Moment gedauert, bis ich in der Stufe 6 war. Und da war mir klar, ich will etwas verändern. In der Stufe 5 war das eher so, du musst etwas ändern. Das klingt so ein bisschen anstrengend. Und in der Stufe 6, und dann sind wir bei wahrer Selbstverantwortung, dass man sagt, ich will jetzt auch etwas verändern. Ich habe Lust, etwas zu verändern. Und das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis. Und Führungskräfte können übrigens, wenn sie durch ihren Arbeitsalltag gehen und Gespräche führen, auch sehr gut erkennen, in welcher Selbstbewusstseinsstufe sind eigentlich meine Mitarbeitenden oder meine Führungskollegen. Weil man kann natürlich bestimmte Sätze diesen Führungsstufen zuordnen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe versucht, den Termin zu machen, aber Herr Müller hat auf die E-Mail nicht reagiert. Ja, dann ist das praktisch die Stufe 2, wo jemand praktisch seine Verantwortung abgibt an jemand anderen. Und das ist ganz spannend. Man kann dann nämlich als Führungskraft daraus auch ableiten, welche, das ist ein Begriff, den ich selber geprägt habe, welche Selbstverantwortungskultur hat eigentlich meine Organisation? Und das ist eine sehr spannende Frage, wie ich finde.
Das ist es. Und dann kommen wir dabei auf den Einzelnen zurück. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Führungskräfte die Schuld, da sind wir bei der Stufe 2, wenn ich es richtig mitgezählt habe, die Schuld beim System sehen. Ja, das ist bei uns so. Da kann ich mich nicht gegen wehren. Der Chef will das, der Vorstand will das, der Aufsichtsrat will das, wie auch immer. Und grundsätzlich ist es Aufgabe einer Führungskraft zu führen. Und da bin ich in allen Unternehmen an vielen Stellen jedes Mal angeeckt. Deswegen gibt es bei mir auch eine ganze Reihe an Wechseln in meinem Lebenslauf. Und der Punkt ist ja, wenn ich krank bin, so wie du es beschrieben hast, und krank geworden bin, was sehr, sehr vielen passiert, dann braucht es einen langen Weg ins Handeln zu kommen. Wenn ich aber voll fit bin und eine neue Aufgabe übernehme, eine Führungsaufgabe, da kann ich ja ins Handeln kommen. Da habe ich ja die Energie. Da kann ich ja auch mich gegen das System in einem gewissen Sinne wehren. Nur das ist ja häufig nicht gewollt. Und je höher du kommst, desto weniger ist es gewollt. Also das ist jetzt eine Behauptung, da werden ganz viele widersprechen. Ich war in neuen Unternehmen in der Geschäftsleitung, ich habe da eine Menge erlebt. Und das Beispiel von dem Headhunter, der dich anruft und der dich nur kaufen will, das ist ja quasi Menschenhandel, ja. Ob du jetzt 180.000 Euro im Monat verdienst oder wie viele Millionen im Jahr später, das ist ja völlig egal. Es kommt ja drauf an, so wie du es ja auch für dich entschieden hast, dass du frei bist, das zu tun, ins Handeln kommen, was du tun möchtest. Und nicht, dass du diese Freiheit aufgibst für einen schönen Titel oder für mehr Geld. Und das ist das, was, denke ich, der Kern jedes Führungstrainings sein müsste. Komm erstmal zu dir selber, sei klar, so hast du es ja auch in verschiedenen Schritten dargestellt, sehr strukturiert, sei klar, was du willst. Das waren die 7, ich komme jetzt nicht auf den Überbegriff, aber die 7 Dinge, für die man selber verantwortlich ist. Und mit dieser Klarheit entscheide. Und entscheide nicht nur für dich, sondern nachher in deinem Führungsverhalten auch für andere. Und das ist bei aller Liebe zur Einfachheit doch ein sehr komplexes Unterfangen in unserem Leben. Und das können wir wahrscheinlich nur Schritt für Schritt lernen durch ein Stückchen Theorie und ganz viel Erfahrung und immer viel Erfahrung und wieder ein bisschen mehr Theorie. Das ist das, was ich glaube. Man kann es so schön darstellen, wie du es jetzt getan hast. Und trotzdem gibt es viele Stufen, die man dazu erleben muss, um es wirklich zu verstehen, was du sagst.
Da bin ich völlig bei dir, Thomas. Du hast gerade gesagt, Energie ist eine Voraussetzung, um ins Handeln zu kommen. Das ist jetzt gerade bei mir hängen geblieben. Das finde ich richtig. Aber es gibt noch eine zweite Voraussetzung, um ins richtige Handeln zu kommen. Also du merkst, die Betonung war gerade auf das richtige Handeln. Ich habe früher in meiner Führungsposition viel gehandelt, aber es hat mich in die Krankheit geführt. Und da möchte ich kurz auf das Reaktionsprogramm des Menschen, so jetzt habe ich es, eingehen. Und zwar gibt es einen einfachen Zusammenhang. Wenn man diesen verstanden hat, dann glaube ich, hat man erst die Voraussetzung, wirklich über sich nachzudenken und sich die Frage zu stellen, wer möchte ich eigentlich sein? Und dieser Prozess ist ein ganz einfacher. Wir fangen bei uns im Kopf an. Unser Denken beeinflusst unsere Gefühle. Unsere Gefühle beeinflussen unsere Handlungen. Unsere Handlungen beeinflussen wiederum unsere Ergebnisse. Und die Ergebnisse beeinflussen unsere Zufriedenheit und die Zufriedenheit beeinflusst unsere Lebensqualität. Das heißt, es beginnt alles beim Denken. Wenn ich das jetzt abkürze, also nochmal im Schnelldurchlauf, Denken führen zu Gefühle, Gefühle zu Handlung, Handlung zu Ergebnissen, Ergebnisse zu Zufriedenheit und Zufriedenheit zur Lebensqualität. Wenn ich jetzt das Erste mit dem Letzten verknüpfe, dann heißt das, unser Denken beeinflusst unsere Lebensqualität. Und jetzt sind wir bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, und jetzt komme ich zu Unternehmen und sage aus einer Unternehmenssicht mal so sehr krass, lieber Christian, fürs Denken wirst du bei uns nicht bezahlt. Dafür kriegst du ja viel Geld. Und das ist genau der Widerspruch, den wir lösen müssen. Ja, ich sehe es genauso wie du. Unser Denken ist das Entscheidende. Und wenn ich morgens aufstehe, was ich seit einiger Zeit so mache, dass ich aufstehe und mir als Erstes sage, heute bist du glücklich, heute wird ein guter Tag, du bist positiv, egal was passiert. Denn wenn was Negatives passiert und du bist nicht positiv, hilft dir auch nicht. Also du bist positiv, du bist glücklich, du gehst den Tag an und du sagst, was du denkst, was in einer Situation notwendig ist. Nur damit kommst du zwar in dein persönliches Glück, Zufriedenheit, du erreichst deine Ziele besser, dennoch stehst du im Widerspruch zum System. Und das System sagt, wir haben die Ziele, wir haben jetzt diese 4% Umsatzrendite, die wir schaffen müssen. Und deswegen fährst du jetzt raus zum Kunden und gehst zum vierten Mal dahin, auch wenn er dich dreimal rausgeschmissen hat. So, du kriegst eine Anordnung, du kriegst einen Tagesablauf in vielen Unternehmen, wo du nach wie vor keine Luft zum Atmen hast, so wie du es beschreibst, schleichend, wie der Frosch im Wassertopf, im Kochtopf, wo das Wasser immer wärmer wird, bis es kocht und der Frosch dann verkocht oder lecker ist für den isst. Und diese Themen sind, wenn man Führungskräfteentwicklung richtig macht und Führungskräftethemen richtig macht, natürlich der Widerspruch dazu. Du machst die Menschen, du leitest sie an, sehr selbstständig zu denken, ihre eigenen Ziele erst einmal zu finden und dann das mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen. Und das wollen viele nicht. Ja, wir sind auf Quartale angelegt, Quartalsergebnisse. Ja, wir sind auf Prozesse angelegt. Das ist der Prozess, der ist so einzuhalten. Wir sind nicht darauf angelegt, dass wir als Führungskraft nicht Probleme zu bewältigen haben. Also als Führungskraft habe ich nicht Probleme zu bewältigen, sondern ich habe die Zukunft zu gestalten. Und dazu gehört all das, was du gesagt hast. Also ich stimme dem voll zu. Aber eingesetzt werde ich als Problembewältiger. Und wenn ich das jetzt bei der Feuerwehr sehe, da bist du erstmal eingesetzt als Problembewältiger, wenn du eine Brandsituation hast. Wenn du jetzt sagst, naja, ich möchte weiterdenken, was können wir an Prävention tun? Ja, das ist ja dann die Zukunft zu gestalten, nicht immer nur reagieren, sondern Prävention. Dann ist die Frage, gibt's dafür Raum? Und wenn es den bei der Feuerwehr gibt, ist es gut. Wenn der ausgelagert ist an andere, die das machen, die für Brandschutz erstmal grundsätzlich verantwortlich sind, ist das auch gut. Aber das sind halt, sagen wir, die Dinge, wieder beim Führungskräftetraining, wo wir die Widersprüche zwischen dem eigenen Wollen, dem Unternehmenswollen, akzeptieren und dass das Teil des Trainings ist. Und da sind die Unternehmen heute überfordert, deswegen gibt es wenig Führungskräfte, die meisten bleiben Manager. Sie haben Aufgaben zu erfüllen und sind im Tagesgeschäft eingebunden, die Aufgaben zu erfüllen, anstatt zu führen.
Mhm. Du hast was sehr Spannendes gesagt, getrieben von Quartalszahlen. Und da würde ich dir nur eine Gegenfrage stellen wollen. Wer möchtest du eigentlich sein in deinem Leben? Weil Führung ist ja freiwillig.
Naja.
Es wird dir niemand gezwungen, in Führung zu gehen.
Also ich habe die Zukunft immer gestaltet. Mir waren die Quartalszahlen als solche, klingt jetzt komisch, egal. Ich habe sie aber immer erreicht. weil ich einfach weitergedacht habe. Es geht ja nicht darum, dass ich persönlich ein Quartalsergebnis zu erreichen hatte. Es war ja immer ein großes Team. Und dieses große Team ist dann erfolgreich, wenn man es richtig führt. Das Wort richtig ist natürlich zu definieren. Und das heißt, es braucht die Menschen, die möglichst viel von dem mitbringen, was du jetzt gerade berichtet hast, nämlich Selbstreflexion, wissen, wie sie ihre 7 persönlichen Verantwortungsbereiche für sich angehen möchten, wissen, dass es nicht nur um Prozesse geht, sondern um das, was dahinter liegt, wissen, dass ich als Geschäftsleitung nicht auftreten kann, wie es so häufig passiert, und den Mitarbeitern erzähle, welche Zahlen zu erreichen sind, sondern ich brauche ein Bild der Zukunft, das ich erreichen möchte. Ja, dass ich eben der innovativste Autobauer bin oder derjenige mit dem geringsten CO2-Ausstoß der Fahrzeuge oder was auch immer, sehr genau, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt die und die Zahl erreichen. Ja, die Zahlen sind ja nur was Abstraktes für etwas, was eigentlich als Zukunftsbild sehr genau beschrieben werden sollte. Und da sind wir einfach in der Unternehmenswelt immer noch sehr, sehr zahlenabhängig. Und dass wir das im Ergebnis dann unten drunter bleiben, ist kein Problem. Natürlich ist ein Wirtschaftsunternehmen wirtschaftlich zu führen und hat auch gewisse mit Zahlen berechneten Ergebnisse zu erreichen. Aber das Wichtige ist ja das, worum es darüber hinaus geht. Und das ist Zukunftsgestaltung und nicht Problembewältigung. Und das so deutlich zu sagen und bei einer Betriebsversammlung auch über diese Zukunftsgestaltung sehr konkret zu reden, das ist die Aufgabe, der wir uns jedes Mal zu stellen haben. Und das verknüpft mit einer guten Führungskräfteentwicklung, die nie aufhört, die auch in der Geschäftsleitung nie aufzuhören hat, die immer wieder auf dem Prüfstand steht. Das ist das, was wir idealerweise erreichen würden. Und es gibt einen Spruch von Reinhard Sprenger, dem Management-Querdenker, sage ich mal, oder Großdenker. Erfolg ist, was folgt, nicht was ist. Ja, der Erfolg von gestern, fein, kann man abfeiern, wenn er gerade zu Ende ist und ich habe gerade das Ergebnis, dann kann ich den Erfolg feiern. Aber Erfolg ist, was folgt, was daraus folgt. Und damit sind wir bei Zukunft gestalten, ja.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zum Thema Verantwortung, dann hast du praktisch die Verantwortung als Führungskraft auf 4 Ebenen gestalterisch tätig zu werden. Mhm. Die erste Ebene ist aus meiner Sicht die individuelle Ebene. Das heißt, wirklich den Mitarbeiter zu sehen, den einzelnen Mitarbeiter zu sehen und vor allem seine Stärken zu erkennen und im besten Falle ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil das die Grundlage ist für jeglichen Erfolg. Das ist die individuelle Ebene. Das heißt auch individuell zu unterstützen und zu entwickeln. Die zweite Ebene ist die soziale Ebene. Jetzt sind wir so im Bereich der Teams. Das heißt, ich habe dafür zu sorgen, dass sich in meinem Unternehmen Teams entwickeln, die einen, ja, ich sage jetzt mal, förderlichen Spirit haben, die innovativ denken, die agil sind, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist die zweite Ebene, auf die Führungskräfte Einfluss nehmen müssen. Die dritte Ebene ist für mich die strukturelle Ebene. Das heißt, die ganze Frage um die Diskussion Aufbauorganisation und Ablauforganisation. Aus meiner Sicht haben Führungskräfte hier die Verantwortung, Prozesse zu etablieren, die es den Mitarbeitern so einfach wie möglich machen, die Ziele zu erreichen. Und die vierte und letzte Ebene, das ist die kulturelle Ebene. Das heißt, Führungskräfte müssen Einfluss nehmen auf die Kultur des Unternehmens, indem sie Vorbild sind. Das heißt, sie leben das vor, was sie eigentlich von anderen erwarten. Und dann ist dieses Thema Gestalten auch schon ein Stückchen greifbarer, weil wir jetzt wissen, wie man das im Alltag machen kann und wo man ansetzen kann. Und man sieht, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, Zukunft zu gestalten.
Dem stimme ich so voll zu. Als Führungskraft fängst du allerdings nicht ganz oben an, sondern du gehst da deine Leiter langsam rauf, möglicherweise mit immer mehr Verantwortung in Führungsebenen. Und wenn man es so tut, wie wir das jetzt hier beschreiben und du nochmal fein strukturiert dargestellt hast gerade, dann geht man auch ein hohes Risiko ein, weil das viele nicht so sehen. Und ich kann dir aus meinem Erleben erzählen, ich habe nie darüber geredet, wie oft ich ein Unternehmen freiwillig verlassen habe, weil es an der Zeit war und ich es nicht mehr lange, man mich da nicht mehr lange geduldet hätte. Oder wie viel Mal man mir auch gesagt hat, Becker, jetzt ist auch gut, also fein, was du hier geleistet hast, aber du gehst uns auf den Keks mit deinen Wünschen. Und da komme ich auf deine Punkte, die du gerade genannt hast. So, und das war sehr häufig. Und diesen Mut und diese Entscheidung, dann wieder in ein anderes Unternehmen, wieder in eine andere Branche, weil es da gerade eine gute Gelegenheit gibt, wieder in eine andere Stadt zu gehen, den hat nicht jeder. Und das kann sich auch nicht jeder erlauben. Also die Schwierigkeit ist, wir erwarten jetzt von den einzelnen Führungskräften sehr viel. Aber das Ganze ist natürlich auch systemisch bedingt. Und wenn wir, wie ich das häufig gemacht habe, von den Einzelnen erwarten, dass sie auch gegen Windmühlen kämpfen, weil die Prozesse, das System ja häufig eine Windmühle ist oder mehrere Windmühlen sind, dann erwarten wir sehr viel. Und den Downside des Wechsels, des wieder von vorne Anfangs, das habe ich 9-mal in meinem Leben, in meinem Berufsleben bislang erlebt. Für mich war das okay, aber das kann man wirklich nicht von jedem fordern. Und deswegen ist das Umdenken auch auf der Unternehmensseite notwendig. Und wenn ich Beispiele sehe, ich will jetzt keine Unternehmensnamen nennen, das ist, das sieht dann so als Anwurf aus, aber von Großunternehmen, die in den letzten 12 Monaten so in der Zeitung sind in Deutschland, was da auf der Führungsebene los ist, wie man miteinander umgeht, wie man mit Mitarbeitenden oder auch den Arbeitnehmervertretungen umgeht, was man denen da nur hinwirft, anstatt die Zukunft zu gestalten gemeinsam, dann ist da extremer Nachholbedarf. Und das ist eine Aufgabe, die du möglicherweise, ich sag mal im Kleinen, als Unternehmercoach, so nennst du deine Aufgabe ja, schon leistest. Und vielleicht kannst du uns da noch ein paar Worte zu sagen. Was du jetzt nach deiner Erfahrung sowohl bei deinem Wunschberuf Feuerwehr als auch mit der Erkrankung und dann der Aufgabe, die du jetzt neu hast als Unternehmercoach, was du von deinem Leben her in diese neue Aufgabe hineinbringst und was man bei dir ja, lernen kann, will ich nicht sagen, aber mit dir zusammen entwickeln kann. Ich glaube, das ist richtiger. Mhm.
Thomas, ich habe mir ganz bewusst eine Zielgruppe ausgesucht, die ich wie folgt beschreibe, und zwar Unternehmerinnen und Unternehmer von KMUs bis maximal 50 Mitarbeitende. Und das hat folgende Gründe. Wenn ich ein Unternehmen entwickeln möchte, dann muss ich eben auch die Macht dazu haben, diese Entwicklung vorantreiben zu können. Du hast vorhin sehr schön gesagt, du bist ausgebremst worden. Es war nicht gewünscht, deine Art der Führung. Und dann kommst du in einen Wertekonflikt. Und dieser Wertekonflikt, der ist unglaublich anstrengend, weil du jeden Tag praktisch mit einer Kultur konfrontiert wirst, in der du dich nicht wohlfühlst. Und das kostet unglaublich viel Energie. Und daher war für mich dann klar, es müssen die Unternehmerinnen und die Unternehmer selbst sein, weil sie an der Spitze der Organisation stehen. Und wenn diese Personen den festen Willen haben, ihr Unternehmen zu entwickeln, dann gelingt das auch. Natürlich gibt es da Herausforderungen auf dem Weg der Entwicklung und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Aber so ein guter Nährungswert ist, so die Erfahrung zeigt, dass man ein Unternehmen in 1,5 bis 2 Jahren sehr gut entwickeln kann, wenn man eben diese Entwicklungsarbeit auch kontinuierlich vorantreibt. Und das Wichtigste, was ich in der Entwicklungsarbeit mache, ist tatsächlich diese Klarheit herzustellen, von der ich vorhin gesprochen habe. Also Klarheit zur Frage, wie möchte ich sein? Nicht nur als Unternehmer, sondern wie möchte ich sein als Ehemann oder Ehefrau, als Partner, als Vater, als Mutter? Wie möchte ich positive Energien und Emotionen bekommen? Also möchte ich wandern, möchte ich Sport machen, möchte ich Musik machen, wie auch immer? Und wir schauen also erstmal ganzheitlich auf das Leben und fragen uns eben, wie soll es denn werden? Und dann achten wir darauf, bei der Entwicklung des Unternehmens, dass wir eben auch die anderen Lebensbereiche ausreichend berücksichtigen, so dass der Unternehmer, und das ist das für mich das Entscheidende, dass der Unternehmer durch die Art und Weise, wie er sein Leben führt, permanent Energie und Power hat und permanent diese Energie in das Unternehmen bringen kann. Und wenn wir diese Klarheit haben, dann stellen wir uns die Frage, was sind denn jetzt eigentlich die Unternehmeraufgaben? Was sind denn eigentlich die Manageraufgaben und was sind denn eigentlich jetzt die Fachkraftaufgaben bei euch im Unternehmen? Und ich erlebe das immer wieder als äußerst wertvoll, wenn diese Klarheit vorhanden ist, insbesondere auch für den Unternehmer, weil er sich dann sehr, sehr genau abgrenzen kann zu dem häufigen, ja, Aufgabenwust oder den vielen losen Enden, die ein Unternehmer manchmal angesammelt hat. Und dann geht es darum, genau diese losen Enden abzugeben. Und jetzt sind wir bei dem Thema, Thomas, was wir vorhin kurz diskutiert haben. Es geht um Vertrauen. Also ich habe Vertrauen in meine Manager, dass die sich eben um diese Punkte kümmern, die wir dann loslassen. Und allein diese beiden Dinge, Klarheit zu haben über die 7 Lebensbereiche und Klarheit zu haben über die einzelnen Rollen im Unternehmen, ist erfahrungsgemäß ein riesen Gamechanger. Und das Spannende daran, man braucht dafür, ich überlege jetzt gerade im Schnitt, für beide Themen 4 Stunden. Das heißt, ich investiere 4 Stunden in diese beiden Fragen und habe dann absolute Klarheit, wie möchte ich meinen Laden erstmal grundsätzlich organisieren und wer hat grundsätzlich welche Aufgaben? Und dann kann man die nächsten Schritte gehen und das Unternehmen dann Step by Step entwickeln.
Verstanden, Christian. Und ich habe auch verstanden, warum du erstmal in die kleineren KMU reinschaust und da die Unterstützung anbietest. Ich hatte vor einigen Jahren eine kleine Diskussion mit Gunter Dück. Das ist der Mensch, der lange bei IBM gearbeitet hat und viele Bücher jetzt schreibt, unter anderem das Buch Schwarm Dumm. Und da beschreibt er in einer herrlichen, aber auch dein Herz pressendes Art und Weise, wie das Leben in einem durchschnittlichen Großkonzern ist. Und du erkennst sofort die Situation wieder, wenn du dort mal gearbeitet hast. Und auf meine Frage, das Buch endet ohne Optimismus, das Buch endet ohne, dass es irgendeinen Hinweis gibt, wie kann man denn diese Verhältnisse verändern, hat Duck zu mir gesagt, man kann es nicht verändern, du musst immer wieder klein anfangen. Also bau selber ein kleines Unternehmen auf oder geh zu einem kleinen Unternehmen. Und die Größenordnung, die du jetzt genannt hast, 50 Mitarbeitende, passt da ganz gut rein. Ich sehe die Realität. Ich habe mich bislang nie damit abfinden wollen. Und den Wertekonflikt, den ich sicherlich in meinem Führungsverhalten mit dem einen oder anderen System hatte, den kann man schon aushalten. Und da fällt mir wieder Reinhard Sprenger ein, der sowas gesagt hat wie, es hat noch nie jemand etwas verändert, indem er so war wie alle anderen. Also es ist schon notwendig, auch in einem System sich dafür einzusetzen, ohne dass man CEO ist, die Dinge anders zu gestalten. Die Frage ist, bis wohin? Aber dieser ständige Wertekonflikt, den haben wir ja auch in der Gesellschaft, den haben wir innerhalb einer Familie, den haben wir in der Politik. Und da hilft uns nur, auch wieder ein Hinweis ja von dir, uns zu besinnen, was wollen wir eigentlich, wofür stehen wir? Und sich dann so zu positionieren, dass es sozialverträglich ist, also nicht der Besserwissende, ist klar, aber sich aus einer klaren Position, so denke ich momentan, aber ich kann meine Ansicht sicherlich ändern, wenn es gute Argumente gibt, aus dieser Position heraus ins Leben zu stürzen und insbesondere in Führungsaufgaben zu stürzen. Und dann, ja, werden wir auch erfolgreich sein, in Konzernen wie in kleinen Unternehmen. Und das mit den Konzernen, da, wo es notwendig ist, Veränderungen anzugehen, habe ich in meinem Leben noch nicht aufgegeben. Und ich will auch jetzt nicht, dass es so klingt, dass Konzerne was Schlechtes sind, sondern Konzerne brauchen natürlich Strukturen, so wie du das von dem Feuerwehrhandbuch, den Dienstvorschriften 100 sagst. Sowas braucht man. Ja, man braucht klare Prozesse. Man braucht, so wie du es jetzt auch sagst, auf deine heutige Arbeit hin, eine klare Beschreibung und Abgrenzung, wessen Aufgabe ist was. Ja, und wenn ich Abteilungsleiter bin, ist meine Aufgabe nicht, das Unternehmensmodell neu zu gestalten, ist klar. Und wenn wir diese Abgrenzung, Klarheiten haben, ist in dem Rahmen, für den wir zuständig sind, eben eigenständig zu denken, zu arbeiten. Und vor allen Dingen ist es notwendig, dass wir uns dort klar positionieren, was sind unsere Werte und warum gehen wir in einer bestimmten Art und Weise im täglichen Arbeitsablauf wie vor. Alles möglich zu machen, es braucht viel Reflexion dazu, es braucht viel Austausch, es braucht viel Diskussionen, es braucht viel Zuhören, es braucht viel persönliche Veränderungsbereitschaft. Nur wenn ich mich selber ändere, kann ich die Welt beeinflussen. Ich kann nicht die Welt verändern, das kann niemand. Und ja, ich glaube, du hast uns dafür eine Menge Beispiele aus deinem Leben und auch aus deinem heutigen Beruf als Coach mitgegeben. Also dafür an dieser Stelle, Christian, schon mal Dankeschön.
Ja, sehr gerne, Thomas. Wenn es okay ist für dich, ich würde gerne noch all den Unternehmerinnen, Unternehmern und Führungskräften noch eine Sache mit auf den Weg geben wollen, weil ich auch da immer wieder merke, das ist unglaublich wertvoll im Rahmen der Coachings. Und zwar ist es ja so, dass Mitarbeitende heutzutage keine Arbeitsstelle mehr suchen, sondern die suchen Gestaltungsspielräume. Also die wollen ja tatsächlich etwas gestalten. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, wann sind Menschen eigentlich zufrieden? Ich gehe mal ein Stückchen weiter und sage, wann sind sie vielleicht sogar glücklich? Und wie schaffen wir diese Zufriedenheit am Arbeitsplatz? Dann müssen wir uns nur die Frage stellen, welche 4 psychosozialen Grundbedürfnisse hat eigentlich der Mensch? Und wir können das jetzt mal schnell abgleichen. Du kannst das gerne mal mit dir selbst abgleichen, Thomas, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach mal kurz sich die Frage stellen, passt das, was der Christian jetzt gerade sagt? Das erste Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Lust. Das heißt, ich brauche eine Aufgabe, die mich anspricht und auf die ich tatsächlich Lust habe, die mich anzieht. Das können wir uns mal merken als Führungskräfte. Das zweite Grundbedürfnis ist, ich möchte eine Bindung haben. Wir sind also jetzt auf der Beziehungsebene. Menschen sind auf der Suche nach guten Bindungen. Das dritte Grundbedürfnis ist, Orientierung und Kontrolle zu haben. Also Orientierung im Sinne von Klarheit und Kontrolle im Sinne von, ich kann meinen Arbeitsplatz so gestalten und ich kann so mit den Dingen umgehen, wie ich es jetzt gerade für richtig halte. Dann habe ich die Kontrolle über meine Arbeitssituation. Und das letzte Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Also das heißt, dass ich für mich erkenne, ich habe einen Wert im Unternehmen. Und wenn Führungskräfte allein diese 4 Grundbedürfnisse in ihren Führungsalltag integrieren, was unglaublich einfach ist, wir können natürlich durch einfachste Maßnahmen können wir eine Bindung zu unseren Mitarbeitenden aufbauen. Wir können, indem wir mal nachfragen, was denn unsere Mitarbeiter besonders gut können und worauf sie Lust hätten. Man kann ja mal die Mitarbeiter fragen, das ist unser Arbeitspaket, das ist unser Ziel. Was wäre denn für dich so eine richtig coole Aufgabe? Worauf würdest du dich so richtig freuen? Also durch Kommunikation lassen sich diese 4 Grundbedürfnisse in der Regel sehr, sehr einfach bedienen. Und wenn man das weiß und das gezielt einsetzt, dann hat man eben auch die Möglichkeit, ein Unternehmen mit einfachsten Mitteln relativ schnell in die richtige Richtung zu entwickeln. War da jetzt irgendwas dabei, Thomas, aus deiner Sicht, wo du sagst, das trifft bei mir nicht zu, von diesen 4 Grundbedürfnissen?
Es trifft bei mir alles zu und ich finde das jetzt auch einen schönen Rat zum Abschluss an die Unternehmerinnen und Unternehmer, wie du gesagt hast. Anfügen möchte ich, dass Arbeit natürlich Arbeit bleibt. Es gibt auch Dinge, wozu wahrscheinlich kaum jemand Lust hat und das kann auch Teil der persönlichen Arbeit sein. unbeschadet dessen ist es natürlich wichtig, möglichst viel der vier Punkte, die du erwähnt hast, auch mit Mitarbeitenden zu besprechen und ihnen da möglichst viel von dem zu geben, was sie anspricht. Ja, aber es bleibt sicherlich immer ein Rest übrig, den man nicht so gerne macht. Das ist einfach so. Das und wenn es nur so die Tagesroutine ist.
Na ja, klar.
Also das ist ein schöner Rat. Und ich wollte eben sagen, den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich immer am Ende noch etwas mitgeben, so ein kleines Giveaway, etwas, was aus unserem Gespräch erfolgt ist. Für die Unternehmer hast du es gerade getan. Und für die Nicht-Unternehmer, für alle anderen, fände ich es vielleicht ganz gut, wenn du es nochmal so formuliert bekommst, den Satz der Selbstfindung, den Satz der Selbst, ja, es fällt mir nicht ein, der Satz des Selbst, sagen wir mal, dass meine Gedanken, meine Gefühle formen, und vielleicht kannst du das noch einmal in die Abfolge bringen.
Mhm, gerne. Also, unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Unsere Gefühle beeinflussen unsere Handlungen. Unsere Handlungen beeinflussen unsere Ergebnisse. Die Ergebnisse haben Einfluss auf unsere Zufriedenheit, und die Zufriedenheit bestimmt unsere Lebensqualität.
Ist das nicht schön, liebe Hörer? Da haben wir ein super feines Giveaway. Wenn wir das mitnehmen, tut jeder von uns eine Menge für sich selber und dann damit auch für unser gesamtes Umfeld. Christian, du hattest noch einen Link, den wir mit in die Shownotes reinpacken. Sag nochmal, wo es darum konkret geht, dass man auch etwas über diesen Link direkt nachlesen kann.
Mhm. Ich stelle sehr gerne meinen Link zur Verfügung, der zu einer Online-Analyse führt. Und diese Online-Analyse befasst sich mit den sogenannten inneren Antreibern. Das war damals bei mir auch ein Grund, warum ich in die Krankheit gekommen bin, weil ich mir nicht über diese inneren Antreiber bewusst war. Es gibt 5 Stück davon. Sind die Antreiber: sei perfekt, beeil dich, sei gefällig, sei stark und streng dich an. Und die Gefahr bei diesen inneren Antreibern besteht darin, dass wenn nur ein Antreiber dysfunktional stark ausgeprägt ist, kann das einen Führungsalltag schon sehr anstrengend machen. Und diese Analyse, die dauert so ungefähr 15 Minuten. Es werden Fragen gestellt, die man beantwortet, und am Ende erhalten die Teilnehmenden der Umfrage dann eine E-Mail zugeschickt, und in der E-Mail gibt es dann eine Auswertung. Diese Auswertung ist natürlich nur eine erste Annäherung, aber erfahrungsgemäß weiß ich aus den Coachings, dass die sehr genau ist, dass also das Endergebnis schon vermittelt, wo vielleicht Handlungsbedarf besteht. Und wenn man diesen Handlungsbedarf erkannt hat bei sich selbst, dann ist man natürlich in der Lage, auch dagegen etwas zu tun. Und bei den inneren Antreibern, das halte ich noch für sehr wichtig zu wissen, ist es so, dass insbesondere dann, wenn wir Stress haben, diese inneren Antreiber sehr dominant sind, weil sich diese inneren Antreiber über Jahre hinweg entwickelt haben und sich praktisch in uns manifestiert haben. Und daher biete ich das sehr gerne an und wünsche allen viel Spaß damit.
Dankeschön. Also, lieber Christian, herzlichen Dank für das sehr Strukturierte, was du in deinen Antworten uns mitgegeben hast. Da haben wir immer wieder 7 Punkte, 4 Punkte, die, wenn man sich das anhört, man sich gut merken kann oder auch kurz aufschreiben kann. Danke für die sehr offene Schilderung deines Lebens mit Auf und Abs. Ich komme noch einmal zurück auf den Feuerwehrmann in dir, der sich mit 6 oder 7 Jahren schon gezeigt hat, als du das Feuer gesehen hast, das Feuer eines Hauses. Und Kinder, so würde ich es sagen, möchten gerne Feuerwehrmann werden, weil sie die Feuerwehrmenschen als Helden ansehen. Ein Held ist jemand, der den Mut hat, anderen in der Not zu helfen, ohne Rücksicht auf sich selber. Das Abenteuer und die Action des Lebens ist auch das, was den Feuerwehrmann ausmacht. Und das hast du ja auch in deiner heutigen Aufgabe, Abenteuer und Action. Feuerwehrleute arbeiten in Teams zusammen. Du hast den Teamgedanken angesprochen. Und Kinder, das ist ja das Erstaunliche, sehen den Wert von Freundschaft und Zusammenarbeit ganz besonders, ganz groß. Die lieben das, die streben danach. Als Erwachsene sind wir da manchmal schon weit von weg. Also Team. Diese Hilfsbereitschaft ist auch bei Kindern verankert, wie bei Feuerwehrmenschen. Und du zeigst es auch in deiner heutigen Aufgabe mit starkem Engagement. Ja, und dann kommt Faszination für Technik und Vorbildfunktion. Das ergibt sich dann daraus. Also, dem Feuerwehrmann im Herzen, Christian, ganz herzlichen Dank. Und allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Hören, beim Nachlesen und vielleicht auch beim Verwenden deines Links. Also, ihr Lieben, macht's gut. Danke, Christian.
Sehr gerne. Tschüss.
Das war der Podcast Der Chef in dir muss Führung finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gerne und lass uns auf LinkedIn oder im Leben weiter plaudern. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes.